Herzlich willkommen zum LernXP, dem Lernexplorer Podcast. Wie immer mit Matthias Wienke als eurem Podcast-Host. In der heutigen 44. Folge spreche ich mit Leo Marose, CEO von Stackfuel, über die Toolbox Datenkompetenz, eine von der Bundesregierung geförderte Plattform, mit deren Hilfe Unternehmen in Deutschland die Datenkompetenz bzw. Data Literacy ihrer Mitarbeiter stärken können. Dabei schauen wir auch darauf, warum Datenkompetenz überhaupt wichtig ist und was erste gute Schritte sind, um in einem Unternehmen das Thema voranzutreiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und viele wertvolle Lernimpulse. Ja, hallo Leo, schön, dass du heute beim Lernexplorer Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Zuhörern vorstellen?
Ja, super gerne, Matthias. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Stackfuel. Wir sind Weiterbildungspartner für Unternehmen im Bereich Data Analytics, Data Science, aber auch generell Data Literacy. Auf der anderen Seite helfen wir aber auch Menschen, die arbeitslos, arbeitssuchend sind, in den Arbeitsmarkt der Datenberufe einzusteigen. Und worüber wir heute reden, ist ein Bundesregierungsprojekt. Da sage ich jetzt noch nicht so viel dazu. Und mich selber kannst du so verorten, ich komme aus Frankfurt am Main, bin vor knapp 11 Jahren nach Berlin gezogen und habe dann 2017 diese Firma gegründet.
Ja, spannend. 2017 schon, das heißt, ihr habt schon ein bisschen Erfahrung.
So ist es.
Und bevor wir ins Thema einsteigen, hast du noch ein Zitat mitgebracht zum Thema?
Ja, also Zitat im Datenkontext ist immer ein bisschen schwierig oder wird auch heiß diskutiert. Es gibt ja so dieses eine Zitat, dass die Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind. Oder es ist mittlerweile so ein bisschen cheesy und wird viel diskutiert. Ich glaube aber, es ist ehrlicherweise eins, was ziemlich gut passt. Denn Daten, genauso wie Rohöl, alleine bringen jetzt erstmal wenig, sondern müssen halt raffiniert, veredelt werden und erst dann gewinnen sie an Wert. Ich glaube, das ist, wenn es jetzt um Zitat geht, wo man was mitnehmen kann, ist diese Zitat gar nicht falsch und das ist auch der Grund, warum es immer wieder verwendet wird.
Ah, okay. Ja, aus der Perspektive hatte ich nicht gesehen. Ich hatte immer gedacht, das ist halt das der wichtigste Rohstoff sozusagen der aktuellen Zeit, aber dass man ja auch intensiv damit arbeiten kann und mit dem Rohöl gar nicht so viel machen kann, das ist auch nochmal eine schöne Perspektive auf das Thema. Ja, stimmt. Genau. Ja, und heute soll es ja genau um das Thema Toolbox-Datenkompetenz gehen. Und bevor wir in die Toolbox selber einstellen, vielleicht erstmal, du hast eben auch schon gesagt, Data Literacy, Datenkompetenz. Ich höre immer wieder Leute darüber sprechen, wie wichtig das Thema ist. Ich würde dem auch zustimmen. Und frag mich aber, kannst du uns das mal definieren oder erklären, was darunter zu verstehen ist? Also muss jetzt jeder Python coden können und Machine Learning Produkte entwickeln können?
Ja, nee, ist eine gute Frage und ist tatsächlich so, dass es da mittlerweile sehr viele wissenschaftliche Abhandlungen drüber gibt, was das genau bedeutet. Mit ganz, ganz vielen ABCD-Unterpunkten kann man auch auf Wikipedia mal schauen. Ich versuche das immer einfach zu machen. Für mich persönlich ist Data Literacy die Fähigkeit, Daten zu identifizieren, also zu finden erstmal im ersten Schritt, dann anzufangen, sie zu analysieren. Das muss jetzt noch nicht, wie du gerade beschrieben hast, mit Python oder sonst was sein, sondern generell erstmal Daten zu nehmen und sie zu analysieren, sie daraus dann zu interpretieren und zu verstehen. Wenn ich dann dafür einen Anwendungsfall habe, sie auch anzuwenden. Und einer wirklich der wichtigsten Skills in der Data Literacy meiner Meinung nach ist, diese Daten dann später zu kommunizieren. Und mit dem Kommunizieren kommt ganz oft auch das Visualisieren. Und diese verschiedenen Schritte, also wirklich vom Datensammeln bis hin zum Datenkommunizieren und Visualisieren, bedeutet in meiner Definition Data Literacy.
Literacy kommt da aus dem Kontext schreiben, ne? Also dass man schreiben, lesen und schreiben kann und sozusagen, was ja auch eine Basiskompetenz ist, die jeder haben sollte und das sozusagen dann übertragen auf mit Daten, ja, unfallfrei, hätte ich jetzt fast gesagt, umgehen zu können, also damit gut umgehen zu können und auch da keine Angst oder Berührungsängste vorzuhaben, sondern eher zu versuchen, auch Daten zu finden wahrscheinlich. Das heißt, ich brauche speziell eigentlich gar nicht irgendwelche Toolkenntnisse, also klar, ich brauche irgendwelche Tools, aber rein theoretisch reicht das, was ich in Excel mache, für viele Sachen doch wahrscheinlich aus. Also das heißt, wenn ich gut mit Pivot-Tabellen und Diagrammen da drin arbeiten kann, komme ich doch wahrscheinlich auch schon ziemlich weit.
Ja, du bist jetzt schon ein ganzes Stück nach vorne gegangen. Also wenn wir über generelle Data Literacy, Datenkompetenz reden und das in der Breite uns anschauen, also dass wir eigentlich wollen, dass wir lesen und schreiben, dass möglichst jeder Mensch beherrscht, dann geht es erstmal um die kritische Auseinandersetzung überhaupt mit Daten. Ja, das ist zum einen das Verständnis, wie kann ich das selber tun? Zum anderen aber auch, wie machen das andere? Welchen Wert haben meine Daten? Also da sind viel grundlegendere Themen eigentlich dabei, erstmal bei der Datenkompetenz oder bei der Data Literacy. Und wenn man dann, ich sag mal, so ein Grundlevel, was im Wunschszenario jeder erreichen sollte, und jetzt ist die Frage, ist das vielleicht auch schon im Kindesalter oder ist das erst im Erwachsenenalter ein Thema? Aber so ein Grundlevel ist ein Verständnis auf der einen Seite und dann, wie du es vorhin beschrieben hast, ja, ich kann auf der einen Seite lesen und schreiben. Wenn ich Daten lesen kann, sollte ich auch die Möglichkeit haben, diese Daten zu kommunizieren. Ob das jetzt in einem Tool ist oder nachdem ich sie analysiert habe, danach zu kommunizieren können, das sei jetzt erstmal dahingestellt, da gibt es dann verschiedene Abstufungen.
Und du hast ja eben schon gesagt, als Zitat auch, Daten sind das neue Öl. Das heißt, sie müssen A, raffiniert werden, aber wahrscheinlich auch sehr wertvolles Gut. Warum ist diese Kompetenz denn so wichtig?
Ja, da kann man jetzt von verschiedenen Perspektiven rangehen. Ich will mal mit der negativen starten. So ein Zitat, was man vielleicht auch kennt, ist ja, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und gerade in Zeiten heute von Fake News, die wir über die letzten Jahre auch ganz viel hatten, hat man eine Flut an Daten, mit denen man heute umgehen muss. Und erstmal würde man sagen, eine Flut an Informationen. Man hat aber auch eine Flut an Daten. Und wenn ich jetzt beispielsweise irgendein Magazin aufschlage und da drin ist eine Datenvisualisierung, eine Statistik und die zeigt mir einen steigenden Graph, und der ist mit Sicherheit so gewählt, damit dahinter eine Aussage ist und diese Aussage soll durch Daten bekräftigt werden. Und wenn ich jetzt nicht datenkompetent bin, das nicht in Relation setzen kann, die X zu Y-Achse, vielleicht auch Fehler nicht entdecken kann und Co., dann kann ich mich davon natürlich sehr, sehr stark beeinflussen lassen. Also das ist die negative Seite, wenn die Datenkompetenz nicht da ist. Deswegen denke ich, ist das gesellschaftlich ein sehr wichtiges Thema in den aktuellen Zeiten. Und auch hier, was jeder von uns kennt, ist so das Thema Faktencheck, ne, aus den Talkshows, also Argumente, die hervorgebracht werden. Wie kann ich die überhaupt überprüfen? Ja, woher stammen diese Daten und so weiter und so fort? Also das ist die eine Seite. Und dann auf der anderen Seite, wenn ich mir das jetzt positiv angucken will, kann ich halt mit dieser Datenkompetenz mehr Wissen und Verständnis, Hintergrund erlangen und habe die Möglichkeit, mit Daten auch Aha-Momente zu schaffen. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht mir länger erstmal nur reine Zahlen, Tabellen angucke, dann sind es erstmal nur Zahlen und Tabellen. Aber nach einer Zeit, nachdem ich verstanden habe, oh, so hängt das zusammen, das ist die Auswirkung davon, kann ich auf jeden Fall Momente für mich selber erwirken, wo ich sage, alles klar, jetzt habe ich ein tieferes Verständnis. Auf der privaten Seite ist es bestimmt einfach aus reinen Interessen. Auf der Business-Seite gibt es da wirklich sehr, sehr viele Beispiele, wo so eine Datenkompetenz sehr hohen Impact hat. Und ich glaube, da gibt es heute auch genügend Beispiele von Firmen wie Tesla, Apple, Meta, Alphabet und so weiter, die ja alle sehr mächtig sind und auch zum Teil in der Kritik stehen, weil sie eben so mächtig durch ihre Daten in Klammern Kompetenz geworden sind.
Jetzt sind wir natürlich nicht alle Apple und Google und Alpha. Aber vielleicht erstmal, also auf der einen Seite ist es viel kritisches Denken, also auch Sachen verstehen und durchdringen können, ne? Und so ein schwebender Nullpunkt, den man ganz gerne mal nutzt in verschiedenen Darstellungen, dann sieht auf einmal das Wachstum so extrem aus. Dabei ist dann der Nullpunkt vielleicht nur an einer anderen Stelle oder so. Also da kann man sehr, sehr, genau, sehr viel mit beeinflussen, mit, ich sag mal, ungünstig gemachten oder manipulierenden Diagrammen. Das auf jeden Fall. Aber du hast gesagt, es gibt viele Beispiele. Gibt es denn auch Beispiele jetzt aus, ich sag mal, nicht den typischen Tech-Firmen gute, die du nennen könntest, wo Data Literacy wirklich viel gebracht hat?
Ja, also grundsätzlich, wir arbeiten jetzt ja auch bei Stackly mit sehr, sehr vielen verschiedenen Unternehmen zusammen. Und es gibt Unternehmen, die sind da schon wesentlich länger und tiefer dabei, weil Daten einfach zu ihrer Arbeitsgrundlage gehören. Das sind zum Beispiel Telekommunikationsanbieter oder auch Finanzunternehmen, ne? Die sind ja ganz gewohnt, damit zu arbeiten. Und dann, also wenn ich jetzt ein Beispiel herausnehmen würde, ist es vermutlich die Produktion. Ja, also in der Produktion ist es so, hier ist sehr viel händische Arbeit. In der Vergangenheit wird immer mehr auch automatisiert. Und es hat aber auch viel mit Maschinen zu tun und Menschen, die nicht mit Computern arbeiten, also die auch gar keinen eigenen Arbeitsplatz dafür. Und in der Produktion gibt es mittlerweile den Use Case des sogenannten Predictive Maintenance, wo auf Grundlage von verschiedenen Daten, das sind zum Beispiel Geräusche, die Maschinen abgeben, das sind Ausschläge in der Nutzung, also dass man zum Beispiel sieht, oh, in der letzten Stunde, keine Ahnung, macht das halt ein Graph, zwei, drei Ausschläge pro Sekunde und auf einmal sind es fünf. Ja, und das ist irgendwie nicht normal. Also das System schaut selber drauf und sagt, so wie die Maschine gerade arbeitet, was auch immer die tut, ja, von mir aus ist es eine Standsmaschine, da muss mal ein Techniker und eine Technikerin draufschauen. Und dann wirklich überprüfen, ob es hier vielleicht demnächst zu einem Schaden kommt. Das ist das eine bei Maschinen. Das andere ist aber auch besonders bei Sicherheitsthemen, ne? Also wenn wir jetzt über Verkehr nachdenken, egal ob das Bahn- oder Flugverkehr ist, also überall in diesen Bereichen trägt die Datenanalyse und dahinter liegende KI-Algorithmen wirklich zur Sicherheit unseres täglichen Lebens bei. Also ich würde sagen, wenn es wirklich um den großen Impact geht, dann ist es besonders im Sicherheits- und Maintenance-Bereich.
Ich hätte noch zwei Beispiele oder ja auch aus dem Learning and Development Kontext, einfach weil wahrscheinlich viele aus dem Learning Development Kontext zuhören. Das eine, was ich auch mal beschrieben hatte, ist so ein typischer Conversion Funnel. Also so, ich habe ein Trainingsangebot, was ich firmenintern anbiete und sehe vielleicht auf einer SharePoint-Seite oder auf der Intranet-Seite, wie viele Leute auf den Artikel geklickt haben. Dann sehe ich vielleicht, wie viele Leute auf die Anmeldeseite gegangen sind. Wie viele Leute haben sich nachher wirklich angemeldet? Wie viele davon haben das Training gestartet und wie viele haben das Training nachher abgeschlossen? Und da kann man sozusagen so ein Trichter Darstellung draus machen und kann dann halt erkennen, an welcher Stelle verliere ich eigentlich am meisten Leute. Ist der Artikel schlecht geschrieben und es kommen nur 10% der Leute, die den Artikel gesehen haben, überhaupt auf die Anmeldeseite? Ist der Anmeldeprozess viel zu kompliziert und die Leute kommen zwar auf die Anmeldeseite, aber melden sich dann nicht an, weil sie 32 Klicks zu viel machen müssen? Oder starten alle das Training, haben sich aber was anderes erwartet und das Training ist eigentlich schlecht und es gehen nur 2% durch das Training durch. Das ist so ein Use Case, den ich auch mal beschrieben hatte, den ich ganz, ganz hilfreich fand und den ich auch schon selber mal ausprobiert hatte und dann wusste, ah ja, okay, die Anmeldeseite muss ich vielleicht mal überarbeiten. Und ein zweiter Use Case, den ich hatte, war, das war schon länger her, ein Online-Training mit einem Test dahinter. Und wir hatten uns überlegt, ja, wie können wir das Training eigentlich verbessern und besser an die Zielgruppe anpassen? Und im Prinzip viele Online-Trainings speichern in SCORM-Daten, die in dem System sind, auch Details zu, welche Frage wurde wie beantwortet. Das haben wir anonym ausgewertet und so eine Art Heatmap gemacht und konnten dann zeigen, welche Fragen wurden am häufigsten beim ersten, zweiten oder dritten Durchgang falsch beantwortet? Und wussten wir entweder, das Thema ist zu kompliziert, die Frage ist schlecht gestellt oder die Frage ist vielleicht sogar falsch gestellt, das ist was die Leute nicht verstanden haben, wo man nochmal nachbessern kann, ne? Und allein so eine Analyse zu machen, ist halt schon mal ganz, ganz wertvoll, um herauszufinden, wo hängen die Leute eigentlich oder und woran könnte es liegen?
Kann ich dir total zustimmen. Also beides Use Cases, die bei Stack Fuel sehr im Einsatz sind. Letzteres würde ich jetzt unter Learning Analytics
Ja, genau.
klassifizieren.
Ja.
Und da ist es so, wir machen da wirklich sehr, sehr viel und schauen auch, ne, wo hakt es, wo schiebt man doch nochmal eine Weiterübung ein. Also wir verändern auch den Content daraufgehend. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich das adaptive Lernen, dass wir das nicht mehr analysieren
Klar.
nach einem Monat, sondern dass dann die KI direkt vorschlägt, Mensch, du scheinst hier Probleme zu haben, XYZ. Da sind wir ehrlicherweise noch nicht. Das sind aber Sachen, an denen wir gerade forschen und die mit in die Lernentwicklung fließen würden. Und das andere Beispiel fand ich sehr, sehr cool, dass du das genannt hast, weil das war auch ein bisschen mein Einstieg in diese ganze Datenwelt. Mhm. Ich habe früher gefreelanced als Performance Marketing Manager für verschiedene Unternehmen und bin dann immer als Freelancer halt in die Unternehmen reingekommen und da gab es dann recht viele MarketingmanagerInnen, die, du hast gesagt, Blogartikel geschrieben haben. Und als wir dann mal tiefer in die Analyse reingegangen sind und uns angeschaut haben, was wird denn überhaupt geklickt, was führt am Ende zu einem Kauf, zu einer Anmeldung, zu einem ersten Gespräch, dann waren das wirklich Aha-Momente, die im ersten Schritt zur Ablehnung geführt haben, eigentlich immer, kann ich sagen. Erstmal so, ja, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass wir XY schreiben, was auch möglich sein kann. Aber über die Zeit hinweg war das eigentlich immer ein super Miteinander, wo man dann gesagt hat, hey, das ist für mich auch viel erfüllender, wenn ich jetzt schon vorher weiß, auf der einen Seite, ich habe analysiert, was vermutlich LeserInnen interessiert und auf der anderen Seite aber auch dieses Feedback erhalte, weil sonst habe ich das einfach veröffentlicht und das war's. Ja, ich habe vielleicht ein paar Zahlen gesehen, wer das gelesen hat, aber ansonsten auch nicht mehr. Also ich glaube, es kann auch zur höheren Erfüllung an der Stelle führen.
Ja, genau. Und dann seine Arbeit optimieren oder den Mehrwert daraus generieren, genau, an der richtigen Stelle, genau. Und das ganze Data Literacy wäre aber jetzt nicht die Idee, dass jeder von uns nachher Data Scientist oder Data Analyst wird, sondern einfach besser mit den Daten arbeiten kann, umgehen kann oder vielleicht auch weiß, an welchen Stellen vielleicht potenziell in den Daten ist und man sich dann einen Spezialisten dazu holt, richtig?
Genauso würde ich das sagen und es soll natürlich auch Lust auf mehr machen, denn Datenanalyse oder so eine Arbeit als Data Analyst ist natürlich auch sehr spannend, ne, um da ganz kurz vielleicht auszuholen, was bedeutet es eigentlich oder was macht man da? Wir lehren beispielsweise die Programmiersprache Python, die sich in der Data Analytics Welt in den letzten Jahren wirklich durchgesetzt hat. Und auch hier ist es so, dass man sich das, also man muss zwar coden, aber es ist nicht so, dass man alles from scratch immer machen muss, sondern in der Programmiersprache Python gibt es ja auch verschiedene Libraries, also Bibliotheken, die man nutzen kann für verschiedene Anwendungsfälle, die in der Datenanalyse wichtig sind. Also zum Beispiel gibt es Pandas, das ist für das Arbeiten mit tabellarischen Daten, scikit-learn für Machine Learning oder matplotlib für die Erstellung von Diagramm oder Visualisierung. Und so hat man schon ein ganz cooles Toolset, wenn man diese Programmiersprache beherrscht, um dann weiterführende Analysen zu machen. Und ich glaube, das ist was, wo viele Leute auch, wenn sie anfangen, sich mit Daten auseinanderzusetzen, erstmal so eine grundlegende Datenkompetenz bekommen, Lust haben, tiefer einzusteigen. Und das bietet natürlich auch enorme Jobchancen. Also ich glaube, das ist ein Kannweg, aber auf keinen Fall ein Mussweg. Also nicht jeder muss das können.
Jetzt die Frage, wenn ich noch kein Data Literacy habe, ist natürlich die Folgefrage, gerade wenn es hier auch um Lernen geht, ne, wie kann ich das eigentlich lernen? Und ich glaube, da kommt auch das Thema dann Toolbox Datenkompetenz mit dazu. Möchtest du mal erzählen, was die Toolbox Datenkompetenz ist und wie es dazu gekommen ist?
Ja, dann steige ich mal so kurz mit, was ist das eigentlich und was soll es werden? Also es ist ja noch ein Forschungsprojekt und im Beta-Status. Es soll in Deutschland die erste Anlaufstelle zum Thema Datenkompetenz werden. Das Ganze kostenlos. Und auf dieser Plattform findet man die Möglichkeit, Datenwerkzeuge direkt auszuprobieren. Das ist wirklich unser Fokus. Ja? Man findet Lernangebote, also Kurse, besonders von Drittanbietern. Also hier versuchen wir, die nicht selbst zu entwickeln. Haben wir auch ein paar, aber versuchen hier eher schon das aufzuzeigen, was es gibt, diese zu konsumieren. Und dann haben wir auch noch einen Bereich für Datensets, wo ich also diese Datensets direkt finde und mit denen arbeiten kann, sowie auch Datenwettbewerbe. Bevor wir da tiefer drauf eingehen, wie ist das zustande gekommen? Die Bundesregierung hat vor einigen Jahren eine Datenstrategie verabschiedet und erneuert die auch in regelmäßigen Abständen. Und innerhalb dieser Datenstrategie, das ist ein, ich glaube, 300-seitiges Dokument und irgendwo auf Seite 279 unten rechts, stand dann vier Zeilen, Deutschland, den Deutschen soll eine Toolbox-Datenkompetenz zur Verfügung gestellt werden, ein kostenloses Angebot zum Erlernen von Datenkompetenz. Das ist jetzt so grob. Und wir sind dann über verschiedene Wege mit dem BMBF ist das an der Stelle in Berührung gekommen. Die hatten das in einem Expertenkreis. Ich gehöre zu so einem Kreis für die Bundesbildungsministerin, um da zu beraten in Bildungsthemen. Und in diesem Kreis wurde gefragt, Mensch, das ist ein Projekt, was wir jetzt ausrollen wollen. Wer könnte sich vorstellen, das zu tun? Dann gab es verschiedene Gespräche und am Ende haben wir das jetzt gemeinsam, also Stack Fuel, gemeinsam mit dem INFI, dem Institut für angewandte Informatik, das ist das Forschungsinstitut. Sie übernehmen den Großteil der Forschung und wir nehmen den Großteil des Plattformbaus und der Kommunikation drumherum. Genau, das ist ein Projekt, was gefördert ist, über 3 Jahre geht. Förderperiode läuft Ende diesen Jahres aus und wir versuchen bestmöglich das, was dort erreicht werden soll, umzusetzen.
Und umsetzen heißt also genau diese Ausprobiermöglichkeiten schaffen und Datensätze zur Verfügung stellen und gegebenenfalls auch Kurse, damit man möglichst schnell auch ins Tun kommen kann, richtig?
Das ist richtig und ich unterscheide gerne immer zwischen 2 verschiedenen Aspekten. Der eine Aspekt, und das ist auch der größere, das ist auch dafür, wofür es die Forschungsmittel gibt, ist einmal den Status quo festzustellen, den Bedarf in der Gesellschaft festzustellen, die verschiedenen Zielgruppen festzustellen, etc. Dann ist der weitere Part, diese Lernangebote zur Verfügung zu stellen, zu filtern, zu finden, dann die Tools dafür zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir noch einen anderen großen Part, der wird weniger gefördert, aber der ist wirklich sehr, sehr wichtig für das ganze Projekt und der ist das Netzwerk. Und was wir hier gemacht haben, ist, Stackfuel arbeitet ja auch mit größten Unternehmen in Deutschland zusammen, um deren Mitarbeitenden zu schulen. Und dort erfahren wir ja auch die entsprechenden Bedarfe. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Expertinnen-Netzwerk aufgestellt aus Learning- und Development-Verantwortlichen sowie Datenanalyse-Verantwortlichen in den Unternehmen, die ihre Bedarfe und Learnings mitbringen. Und im besten Fall bringt dieses Netzwerk all das zusammen, was dann wie sagt man, also, dass am Ende auf der Plattform das zu finden ist, was Unternehmen brauchen, was die Gesellschaft an sich braucht, also die Bürgerinnen, der Bürger und eine weitere Zielgruppe sind aber auch Hochschulen. Denn, wie wir alle wissen, ist das Thema Informatik, Datenanalyse jetzt noch nichts, was wir jahrzehntelang in Deutschland sehr stark in den Studiengängen gesehen haben. Das wird immer mehr. Und hier ist aber auch die Problematik, dass nicht immer die Infrastruktur zur Verfügung steht, um das so zu lehren, wie Lehrkräfte das gerne tun wollen. Und hier wollen wir auch einen Beitrag dazu leisten, genau diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, eigentlich war das jetzt ein indirekter Aufruf auch schon an Hörer, glaube ich, wenn man im Unternehmen ist und man sich mit Literacy oder Datenanalyse oder im L&D-Bereich mit dem Thema beschäftigt und das vorantreiben möchte oder schon was dazu auch gemacht hat, da auch Kontakt aufzunehmen, richtig?
Total gerne. Also da sehr gerne direkt bei mir melden über LinkedIn oder vielleicht verlinke es auch in den Shownotes nochmal die Toolbox, dann findet man da auch wirklich alle Informationen und wir freuen uns da wirklich über jeden, der da mitmacht und teilt, weil nur so kommen wir schneller voran.
Direkt mein schlechtes Gewissen durch, weil ich nämlich auch noch was dazu liefern wollte, was ich noch machen werde. Und also das ist die eine Seite. Also das heißt, wer sich mit dem Thema beschäftigt, kann auch beitragen. Und auf der anderen Seite kann ich als Unternehmen das ja auch nutzen. Das heißt, ich kann kostenfrei auch für meine Mitarbeiter, wenn ich Data Literacy aufbauen möchte, auf die Infrastruktur, auf die Inhalte zugreifen und die für meinen Mitarbeiter verfügbar machen.
Das ist korrekt. Wie gesagt, aktuell in der Beta-Phase,
Ja, bitte. Ne?
in der finalen Ausrollphase wird es auf jeden Fall so sein, dass wir dann auch verschiedene Lernpfade haben. Gerade ist es eher eine Übersicht der verschiedenen Trainings, die es gibt. Und das ist, glaube ich, der Hauptnutzen, dass man sagt, alles klar, ich weiß, was es gibt und ich kann es direkt nutzen. Und für uns wirklich der Fokus ist nicht der Lerninhalt selbst, sondern die Möglichkeit, dieses theoretisch erlernte Wissen in der Praxis anzuwenden, dafür die richtigen Datensätze zu finden oder das vielleicht sogar in einem Datenwettbewerb durchzuführen.
Das heißt, sozusagen Umgebung zu schaffen, wo ich schon mit Daten spielen kann und nicht nur in der Theorie irgendwas lerne, wie kann
Richtig.
ich theoretisch ein Diagramm erzeugen, sondern ich habe halt ein Datenset. Ich kenne das aus einem anderen Kurs, da habe ich, glaube ich, mal mit so Bikeshare Datensätzen gearbeitet oder mit Titanic-Datensatz, ne, Passagierlisten mit dem Hinweis, wer überlebt hat und wer nicht. Leider ein trauriges Thema, aber trotzdem gut zu analysieren, aus welcher Klasse haben denn wie viele überlebt oder sowas. Da kann man halt extrem viele Erkenntnisse schon draus ziehen. Und das finde ich halt, also da ich selber auch Daten mag, ne, finde ich das halt immer ganz spannend, in solche Datensätze dann reinzuschauen oder so Bikeshare, ne, wo sind eigentlich die Punkte, wo man eher mehr Stationen braucht, wo wird weniger oder mehr genutzt, von wo fahren die Leute von A nach B oder sowas, um sozusagen so ein Standortanalyse zu machen, wo kann ich eigentlich solche, ja, mit basierend auf den Daten mein Angebot verbessern.
Ja, und das ist auch genau die Idee bei diesen Datensets, dass wir dort eine große Bibliothek erstellen an relevanten Daten, die auch öffentlich zugänglich sind, die relevant sind und die Lust machen. Du hast ja gesagt, hey, das interessiert mich privat, wie auch immer du zu diesem Datenset gekommen bist. Aber so, glaube ich, muss man die individuelle Person über Eigeninteressen heranführen und dann ist auch, weil am Ende ist es ja schon ein bisschen Mathe und ein bisschen ja, Nitty-Gritty-Arbeit, wo man jetzt vielleicht nicht mit seinen Freunden am Nachmittag drüber redet, Mensch, das ist jetzt das, worauf ich nachher richtig Lust habe. Aber wenn es dann doch darum geht, Wissen aufzubauen in einem Fachbereich, der jetzt von Interesse ist, dann kriegt man die Leute da, glaube ich, auch hin, auch schon im jungen Alter.
Jetzt gibt es natürlich schon andere solche Quellen, wo auch so Datensätze zur Verfügung stehen. Also ich kenne es jetzt nicht im Detail, aber ich weiß halt, dass bei Hugging Face kann man sich auch über eine Bibliothek relativ einfach Datasets runterladen, mit denen man dann irgendwelche Sachen analysieren kann, so IMDb, Filmbewertungen oder ähnliches. Und wo würdest du da eine Abgrenzung sehen? Also was ist der Mehrwert, das jetzt in der Toolbox Datenkompetenz zu haben?
Ja, also auf jeden Fall Hugging Face, Kaggle, etc.
Ja,
sind
genau, Kegel.
total tolle Communities, auch mit ähnlichen Funktionalitäten. Die meisten sind nicht aus Deutschland. Das ist erstmal so das ein Thema. Aber sie sind auf jeden Fall eine hohe Inspirationsquelle auch für uns, was möglich ist, auch in Form von Community-Aufbau, wie viele Menschen man damit begeistern kann. Man muss hier bedenken, es ist ein Forschungsprojekt gefördert von der deutschen Bundesregierung und die Zielgruppe sind deutsche Hochschulen, Unternehmen sowie Privatpersonen. Das heißt, das Thema Qualitätsstandards, also Kuration, sind sehr, sehr wichtig und auch das Thema rechtlicher Rahmen. Also das heißt, sind diese Daten wirklich freigegeben worden? Was passiert damit? Was kann ich damit machen? Etc. Also da geht es auch viel wirklich um diesen rechtlichen Rahmen und auch die Möglichkeit, wirklich zurückzuverfolgen, wo diese Datensätze herkommen und auf einer rechtlichen Grundlage nachzuvollziehen, ja, ob man die nutzen darf, um sie dann in einen Workspace zu laden, den wir auch zur Verfügung stellen, um dann in diesem Workspace wirklich damit zu arbeiten. Wohin wir wollen, ist, dass auch mehr Unternehmen, Institutionen, NGOs bereit sind, ihre Daten zu scheren, entweder einfach in einem Data Space oder später auch mal in einem Datenwettbewerb, um dann die Möglichkeit zu geben, auf diesen Daten zu arbeiten und sich auch von den Nutzern helfen zu lassen. Man muss einfach den Kontext ne, setzen. Das eine ist wirklich der Wunsch der Bundesregierung, das zu fördern und da gibt es halt auch einen gewissen Moderationsfaktor, der an der Stelle wichtig ist. Und weil die Plattformen, die du gerade genannt hast oder die ich auch noch ergänzt habe, eher US-amerikanisch sind und auch das Tooling auf US-amerikanischen Servern läuft, ist das wirklich ein Thema, was gerade für deutsche Unternehmen oder deutsche Hochschulen nicht ganz so leicht anzuwenden ist. Das ist hier wirklich der große Unterschied.
Ja, verstehe ich. Ja, und selber auch Daten zur Verfügung zu stellen im Rahmen von Wettbewerb. Da gibt es ja auch zumindest ein prominentes Beispiel, was ich kenne. Netflix, aber schon länger her, hat halt ja auch seine Daten zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob es die aktuellsten oder älteren sind. und haben dann 1 Million Dollar Wettbewerb, glaube ich, rausgemacht und gesagt, wer einen besseren Algorithmus schreibt als den, den wir haben, der bekommt halt dieses Preisgeld. Finde ich halt eine ganz spannende Idee, sozusagen dann das eigene Wissen, was man hat, sozusagen auszusourcen oder zusätzliches Wissen dazu zu bekommen und dann in so einem spannenden Wettbewerbsansatz.
Ja, und das ist auch genau die Idee. Also das wird auch in der nächsten Ausbaustufe auf der Toolbox erscheinen, dass wir Datenwettbewerbe haben und Unternehmen oder Institutionen die Möglichkeit haben, Preise auszuloben und dann diese Schwarmintelligenz zu nutzen, um diese Probleme zu lösen. Also auch hier der Aufruf, wenn es bei den HörerInnen ja, Interesse gibt, sowas vielleicht mal auszuprobieren oder darüber zu diskutieren, egal ob das jetzt im NGO oder im kommerziellen Bereich ist, dann gerne Bescheid geben.
Und als Zielgruppe sind dann nachher auch im Prinzip alle Bürger und alle Mitarbeiter in Deutschland sozusagen, die in der Endausbaustufe dann die Toolbox kostenfrei nutzen könnten.
Ja, also wenn man jetzt erstmal vom Alter drauf schaut, sagen wir ab Berufsschule ist das relevant. Also Schule haben wir mit Absicht ausgeklammert, weil das einfach eine andere Darbietungsform nochmal benötigen würde. Aber deswegen ab Berufsschule. Für Unternehmen ist der Fokus oder liegt der Fokus auf mittelständischen und kleinen Unternehmen, einfach weil die Erfahrung auch zeigt, dass große Unternehmen diese Unterstützung, wir sagen, nicht benötigen, sondern da schon weiter sind. Und da es sich ja hier auch um ein Förderprojekt geht, sind ganz besonders der Mittelstand gefragt. Bei den Hochschulen sind es die Dozentinnen und Dozenten oder auch die IT-Verantwortlichen in den Hochschulen, die sagen, ich möchte schauen, wie kann ich das zur Verfügung stellen. Und in der Allgemeinheit ist es wirklich sehr, sehr breit gedacht. Ja, also wir haben auch so Angebote verlinkt, wie beispielsweise den Digitalführerschein. Also das könnte jetzt auch der Onkel oder die Großmutter sein, wo man sagt, Mensch, das ist auch erstmal Basiswissen. Das könnte aber auch vielleicht eine junge Abiturientin sein, die sich gerade überlegt, Mensch, wo geht es denn für mich im Studium hin? Und sich anschaut, ja, was gibt es da für technische Möglichkeiten, will sich ein bisschen inspirieren lassen. Und es kann aber auch eine Führungskraft sein aus einem KMU, die sagt, Mensch, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und möchte jetzt Spezialwissen aufbauen und will zum Beispiel in den Bereich Datenanalyse mit Power BI einsteigen und möchte da den ersten Schritt machen. Auch diese Person findet etwas und das soll kontinuierlich ausgebaut werden.
Jetzt stellen wir uns vor, ich bin in so einem Unternehmen, mittelständiges Unternehmen oder sowas und bin der Überzeugung, ich möchte, dass das Thema Datenkompetenz ist für meine Mitarbeiter wichtig, für meine Mitarbeitenden. Was wären denn so die ersten Schritte, die ich machen sollte, um die Datenkompetenz bei den Mitarbeitern zu erhöhen?
Ja, das ist eine strategische Frage. Also erstmal, wie wichtig ist das Thema denn überhaupt? Also was ist der Need, ne? Also sage ich einfach nur, ich will die Datenkompetenz erhöhen, dann ist das vermutlich nicht die beste Argumentation, weder für die Geschäftsführung noch für die Mitarbeitenden, wenn ich jetzt ein Mittelmanager wäre. Das heißt, die Frage, welche Use Cases gibt es denn? Wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, welche Möglichkeiten habe ich denn dann mit der Datenanalyse? Und ein großes Thema an der Stelle, was vielleicht als wo man wirklich anfangen kann, ist Datenqualität. Und da gibt es dieses ganz, ganz einfache Beispiel, wenn in einer Excel-Tabelle, wirklich ganz simpel, der Vorname und der Nachname, ja, in einer Zelle eingetragen werden und nicht in zwei verschiedenen. Und ich kann das später nicht auslesen. Und das führt zu Problemen in der Anwendung von Tools, die dann auf diese Daten zugreifen. Und alleine, wenn ich das verbessere, dann kann ich, glaube ich, schon mal begründen, warum ein Verständnis dafür wichtig ist. Wo man starten sollte, meiner Meinung nach, ist erstmal zu verstehen, wo im Unternehmen werden Daten gesammelt, verarbeitet, analysiert und visualisiert und an welchen Stellen arbeiten welche Menschen. Du als L&D-Verantwortlicher kennst das ja ganz gut, dass man sich dann natürlich überlegen muss, okay, für welche Zielgruppe, mit wem starte ich denn? Und vermutlich ist das Beste, nicht erstmal alle als Zielgruppe zu sehen, sondern eine spezifische Zielgruppe rauszunehmen und da dann einen schönen Use Case zu bauen, wo gesagt wird, Mensch, schau mal, die haben das gemacht, das ist jetzt besser und das hat ihnen auch noch Spaß gemacht. Und dann, wie fängt man an? Viele Unternehmen haben ja auch schon sehr breite Lernbibliotheken im Einsatz, also ein LinkedIn Learning, Pluralsight, Udemy und Co. Auch hier findet man ja wunderbare Angebote, die vielleicht mal eine halbe Stunde, eine Stunde gehen. Wir haben jetzt über die Toolbox-Datenkompetenz gesprochen. Hier finde ich kostenlose Angebote. Hier kann ich auch einfach mal starten. Und dann gibt es Anbieter wie Secure beispielsweise, die da natürlich noch tiefer reingehen und darauf spezialisiert sind. Aber ich glaube, erstmal schauen, wo kann es eingesetzt werden, klein starten, ersten Use Case haben und dann wirklich strategisch überlegen, wie wichtig ist mir das Thema und wie viel Budget nehme ich dafür auch in die Hand. Und das ist nicht immer nur Budget für irgendwelche Trainingsinhalte, sondern es ist auch zeitliches Budget für die Lernzeit.
Je tiefer man rein möchte, desto mehr Zeit braucht man halt auch, um sich damit zu beschäftigen. Und ich sage immer gerne, macht halt keinen Sinn, jemanden in, ich sag mal, 10 Lerntage investieren, also schon Sinn, aber wenn jemand nachher 10 Lerntage, sage ich mal, investiert, um richtig tief reinzukommen, aber dann keinen Zugriff auf Daten bekommt oder gar keine Daten hat oder so oder gar nicht die Möglichkeit in seinem Job bekommt, mit Daten zu arbeiten, dann kann man sich die 10 Tage fast sparen, weil man vergisst halt auch ganz schnell wieder was. Also man muss es halt auch praktisch anwenden können. Aber ich finde die Idee gut, mit einem konkreten Use Case zu starten, mit dem man dann halt auch andere Bereiche überzeugen kann. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die Use Cases halt dadurch entstehen können, dass die Datenkompetenz da ist. Also erst wenn die Leute kreativ drüber nachdenken, was sie mit Daten machen könnten oder wie sie Daten vielleicht im Prozess generieren könnten, erst dadurch entstehen vielleicht neue Use Cases, auf die man vorher vielleicht gar nicht so ohne weiteres kommt. Und das ist so wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Aber deswegen ist es gut, erste 2, 3 gute Use Cases wahrscheinlich zu haben, mit denen man auch weitere Bereiche dann gut vielleicht überzeugen kann.
Ich würde hier vielleicht nochmal trennen zwischen Datenkompetenz und Analytics Know-how, Datenanalyse Know-how. Also Datenkompetenz waren wir uns ja, glaube ich, am Anfang auch recht einig, muss heutzutage eigentlich jeder aufbauen. Ja, also ich glaube, hier muss man einfach nur argumentieren können, warum es wichtig ist. Wenn wir jetzt in das Thema Datenanalyse hineingehen, da ist es so, wenn man jetzt in Abteilungen denkt und da denken oft viele, Mensch, ich brauche jetzt eine eigene Abteilung, die nur Datenanalyse macht. Und das müssen ganz viele Leute sein, das muss ich jetzt aufbauen. Und gerade für so einen Mittelständler ist das vielleicht schwierig, erstmal vorzustellen. Es reicht aber wirklich auch am Anfang erstmal ein, zwei, drei Leute also eine Person in den verschiedenen Abteilungen zu haben, die dieses Fachwissen haben, die einfach anders auf Themen schauen, die einen anderen Blickwinkel haben und die diese technischen Fähigkeiten besitzen, einfach mal anders zu analysieren. Wenn man natürlich so eine zentrale Einheit, umso besser, weil dann kann diese eine Person mit der zentralen Einheit besser kommunizieren, kann dann die entsprechende Schnittstelle sein. Aber das grundsätzliche eine Datenkompetenz im Gesamtunternehmen vorherrscht, ich glaube, das ist eine Wunschvorstellung, die verfolgt werden sollte. Und dann im nächsten Schritt diese Spezialistinnenpositionen aufzubauen. Da kann man wirklich klein starten. Und da ist dann auf der Use-Case-Basis, ist, glaube ich, ein guter Startpunkt gewählt. Und das kann man dann immer weiter ausbauen, wenn es dann Sinn macht. Weil, wie du sagst, wenn man keinen Zugriff auf die Daten hat und man hat aber die tollsten Machine Learning-Algorithmen kennengelernt, dann ist das ja natürlich frustrierend für beide Seiten. Also das darf auch nicht der Fall sein.
Also da höre ich so ein bisschen raus, es ist eigentlich ganz gut, wenn man eher so in Bereichen oder so 1, 2 Leute hat, die man zuerst unterstützt und fördert, die dann so im Sinne von Hey Joe, ne, also mal eben informell schnell helfen können bei Fragestellungen und wo dann andere vielleicht auch sehen, was möglich wird, weil sie halt einen schnellen Zugriff auf jemanden haben. Und da ist es wahrscheinlich wirklich gut, wenn die Person eher am Nachbartisch sitzt als in einer zentralen Abteilung, die dann wieder überlastet ist und keine Zeit für mich hat.
Richtig, richtig. Denn wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass in der Datenkompetenz ein wichtiger Schritt am Ende die Kommunikation ist. Und allein diese Wordings, das Verständnis, trägt ganz viel dazu bei, dass es dann auch in Anwendung kommt.
Genau, wenn ich mit langen Listen irgendwo in der Präsentation auftauche, werde ich vermutlich nicht für das Thema Datenkompetenz werben können, ja.
So ist es.
Genau. Sehr gut. Kennst du gute Beispiele, die du nennen kannst, die da schon erfolgreich ja, unterwegs sind in solchen Bereichen?
Beispiele für Unternehmen, die es ausgerollt haben, meinst du?
Die so Richtung Datenkompetenz, Data Literacy schon gut unterwegs sind.
Ja, total. Also man muss immer unterscheiden zwischen die Unternehmen sind gut unterwegs oder die Unternehmen haben es geschafft, so eine Initiative super aufzusetzen. Ich würde mal mit dem letzten starten, so eine Initiative gut aufzusetzen. ENBW beispielsweise, die haben das meiner Meinung nach extrem schlau gemacht. Die hatten wirklich so ein generelles Digitalisierungsprojekt und haben in diesem Projekt auch so in Richtung Datenführerschein gearbeitet, haben das auch sehr nett aufbereitet, haben so eine Challenge daraus gemacht, ja. Also die Leute halt gesagt haben, alles klar, du machst das und du machst das nicht nur du machst das bei irgendeinem Trainingsanbieter, in dem Falle war es mit uns mit Stackfuel, sondern das ist wirklich ein größeres Programm bei ENBW eingebettet. Es gibt ein entsprechendes Zertifikat auch von ENBW. Das wird intern, das wird extern zur Schau gestellt und die haben da, glaube ich, eine sehr, sehr schöne ja, Traction drauf bekommen, dass Leute wirklich Lust hatten, das mitzumachen. Also kommunikativ ist das für mich ein enorm gutes Beispiel. Insgesamt ist es so, es gibt halt Unternehmen, die sind näher an dem Thema und da geht es dann bei so Data Literacy Aktion eher darum, die Menschen zu befähigen, die jetzt vielleicht noch nicht intrinsisch das Interesse haben. Wir haben ja vorhin über das Thema Datenqualität gesprochen. Das ist immer eine höhere Challenge, als wenn man das Menschen vermitteln möchte, die halt sehr motiviert sind. Ja, und an der Stelle kann ich da nur zu aufrufen, halt nicht zu vergessen, das eine ist das Training, aber das andere ist die Kommunikation und das Programm drumherum. Also da sollte man sich wirklich Gedanken machen, wie man das aufsetzt. Ein positives Beispiel, was ich da gesehen hatte, war bei Telefonica. Da war es so, da wurde wirklich von ganz oben gesagt, Telefonica ist eine Datenfirma. Daten gehören zu unserem Geschäftsmodell. Es ist unglaublich wichtig. Wir selber haben, und wie gesagt, die waren schon recht weit, also die hatten dann ein Data-Team von über 100 Leuten. Auf 10.000 Mitarbeitern oder sowas, also schon relativ viele Menschen, die exklusiv an diesem Thema arbeiten. Und dann wurde aber irgendwann gesagt, Mensch, wir wollen diese Datenkompetenz über das gesamte Unternehmen ausrollen. Und die haben, und das sieht man jetzt wirklich an dem Effort, was sie gemacht haben, ist, sie haben alle Führungskräfte des gesamten Unternehmens, also wirklich alle aus den Shops, etc., es waren, glaube ich, 330 Menschen, waren in einem Teams-Call. Und dann war wirklich aus der CFO, da ist das Thema Data verortet, sowie die Datenverantwortlichen aus den zentralen Systemen haben wirklich aufgezeigt, warum es wichtig ist und welche positiven Use Cases es schon gab. Und jetzt das ganz Wichtige, sie haben da nicht aufgehört. Sie haben nicht nur gesagt, schau mal, was machen wir Tolles, weil das ist ehrlicherweise nicht für viele so beeindruckend, sondern sie haben aus externen Unternehmen Menschen eingeladen. Das war an der Stelle, glaube ich, von Lufthansa und BMW. Und haben dort die Datenverantwortlichen, die auch schon ähnliche Programme ausgeführt haben und die auch wieder von Use Cases berichten konnten, interviewt und so eine Session zusammen gemacht. Und das war eine Stunde Investment, für alle Führungskräfte, aber sehr intensiv. Es wurde auch aufgezeichnet und die Menschen, die nicht teilnehmen konnten, haben das danach bekommen. Und deren Aufgabe, also A war die Message, wir als Unternehmen übernehmen die Kosten dafür. Wir stellen das euch als Führungskräfte als Tool zur Verfügung, damit ihr besser, effizienter arbeiten könnt und ein spannendes Arbeitsfeld habt und die Jobs auch zukunftssicher macht. Deswegen nutzt das für eure Menschen. Und ich glaube, so war so ein Triple-Down-Effekt bis runter in die Belegschaft und das hat wunderbar funktioniert.
Ja, ich glaube, es ist am Anfang halt auch gerade, genau wie du sagst, ne, für die, die nicht direkt schon intrinsisch motiviert sind und das Thema eh cool finden, ist halt viel Bewusstsein schaffen, ne? Die Awareness erstmal, warum muss ich mich überhaupt damit beschäftigen? Wofür brauchen wir das denn? Es hat doch auch ohne funktioniert und
Richtig.
da uns die Augen zu öffnen dafür, dass an vielen Stellen, selbst wenn man es nicht glaubt, viel mit Daten möglich ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt auch.
Und vielleicht ein Thema, was man nicht vernachlässigen sollte, ist auch Angst. Also, wenn wir über KI sprechen, ne, und ich weiß, du bist ja auch ein Fan, ChatGPT und Co., das ist für Menschen, die technisch interessiert sind und für sich sofort die Vorteile sehen, ist das spannend und du hast gerade gesagt, Möglichkeiten tun sich auf. Für andere, das sind ja auch die Headlines, die man in den Zeitschriften liest, Jobs werden abgebaut. Ja, wer braucht noch Customer Service Manager, wenn das der Chatbot beantwortet und. Das sind ja so Szenarien, die da aufkommen. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen proaktiv damit umgeht und sagt, Mensch, die Grundlage für eine KI sind Daten. Und für euch ist erstmal nur wichtig, dass ihr versteht, was passiert mit diesen Daten. Und dann gehen wir ein Stück weiter und gehen auch noch zu KI, Data, AI Literacy. Dann kannst du damit Ängste abbauen. Oder auch wirklich mit der Realität konfrontieren und sagen, Mensch, das sind Herausforderungen, die wir jetzt aktiv angehen müssen. Wir wollen euch dabei unterstützen. Und deshalb wollen wir hier auch in Schulungen gehen. Also ich glaube, das ist nicht nur das Aufzeigen von Möglichkeiten, sondern insbesondere auch der Abbau von Ängsten.
Ja, stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Genau. Da ist wahrscheinlich auch weniger, da könnte ich jetzt noch denken, weniger noch das Thema Daten selber, sondern halt genau der KI-Thematik, generative KI, was also alles möglich ist. Ja, da gibt es wahrscheinlich noch viel zu tun und viel Arbeit.
Auf jeden Fall.
Nochmal zurück zum Thema Toolbox Datenkompetenz. Jetzt hast du gesagt, ne, ihr seid im Beta-Stadium, ihr habt schon viel gemacht. Wie geht's weiter? Was sind so die nächsten zwei, drei größeren Schritte, die ihr geplant habt?
Also was man jetzt auf der Plattform schon findet, haben wir ja drüber gesprochen. Was als nächstes jetzt online geht, ist die erste Data Challenge. Die wird gerade gelauncht. Die kommt in wenigen Wochen online. Da geht es um das Thema Bilderkennung. Kann man sich anschauen, also gerne nochmal drauf schauen. Wir haben jetzt nächste Woche Freitag, also heute in einer Woche, am Weltfrauentag, einen International Women's Day Career Brunch, also wo es wirklich um das Thema geht, Datenkarrieren auch explizit für Frauen. Wir sind beispielsweise auf der PyCon, PyData in Berlin am 22.04. Dort kann man uns treffen. Jetzt hier vielleicht für die interessierten Hörerinnen und Hörer. Wir sind auch auf der LearnTech in Karlsruhe.
Sehr gut.
Und Ende Q3, Anfang Q4 veranstalten wir auch einen Data Literacy Day, der dann dieses Thema nochmal allumfassend. Also da ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, weil was man sagen muss, das Projekt gibt es jetzt seit knapp über 2 Jahren, da wurde es initiiert. Am Anfang sehr viel Forschung, dann Umsetzung der Plattform und jetzt geht es wirklich, es kommen täglich neue Inhalte, es kommen Datensets, es kommen Challenges und jetzt geht es darum, das Thema bekannt zu machen. Also auch hier suchen wir wirklich Menschen, die sagen, also A, erstmal Matthias, jemand wie dich, der sagt, ich gebe dem Thema eine Bühne und gebe die Möglichkeit, das bekannter zu machen. Aber wir suchen auch Menschen, die sich da in den Expertinnen-Netzwerken engagieren, zu den Fachgruppentreffen kommen und die Toolbox weiter mitgestalten, wie es dann weitergeht. Aktueller Fokus liegt wirklich darauf, ja, neue Inhalte auf die Plattform zu bringen, Datensets zur Verfügung zu stellen und die Daten-Challenges auszurollen.
Vielleicht auch noch Richtung Ausblick. Du hast gesagt, die Förderung geht jetzt bis Ende diesen Jahres. Was passiert danach? Also wird das dann vom Netzwerk betrieben oder weiß man noch nicht?
Da gibt es verschiedene Fortführungskonzepte, die wie gesagt, das ist ein BMBF-gefördertes Projekt und die Beteiligten sind Stackfuel und das Institut für angewandte Informatik. Und ist ganz normal, also es ist ein Forschungsprojekt und jetzt wird diese Forschung auch evaluiert und dann wird geschaut, wie es weitergeht. Das kann sein, dass es eine weitere Projektperiode gibt. Es kann aber auch sein, dass es dann in ein privaten Betrieb oder Netzwerkbetrieb geht unter verschiedenen. Das kann durch uns passieren, das kann durch andere passieren. Das werden wir sehen. Aber unser Fokus jetzt erstmal, dass die Aktivierungsrate da möglichst hoch ist und wir dort einen hohen Impact schaffen können.
Genau, ich glaube, das ist die Basis dann auch für gute Argumentationen, dass es weitergehen muss, weil ein Projekt ist mal gut, aber das ist ja eher ein kontinuierlicher Prozess, weil das Thema Data Literacy wird uns ja nicht so schnell verlassen und dann in 2 Jahren ja nicht abgeschlossen sein, könnte ich mir
So ist
vorstellen.
es.
Sehr gut. Vielleicht noch, bevor wir zum Ende kommen, ne, du bist ja auch CEO von Stackfuel oder hauptsächlich, glaube ich. Möchtest du kurz sagen, also du hast ein bisschen was schon gesagt, aber wo ihr euch zu dem Thema Toolbox Datenkompetenz abgrenzt, was euch besonders macht, einfach um mal das auch zu teilen.
Ja, natürlich. Ja, super gerne. Wir sind ja ein Weiterbildungspartner für Unternehmen im Bereich Data Analytics, Data Science. Data Literacy machen wir auch. Ja, und das ist oftmals so das Einstiegstor, wo Unternehmen die ersten Berührungspunkte haben. Und da haben wir natürlich sehr tiefgreifende Programme, die auf das Unternehmen zugeschnitten sind. Und wir dann nicht nur die Inhalte liefern, sondern auch bei dem Ausrollen entsprechend helfen. Und wir starten eigentlich dort, wo die Toolbox-Datenkompetenz aufhört. Das heißt, die Toolbox-Datenkompetenz soll ermöglichen, Lust zu machen, den ersten Einstieg zu haben. Und bei Stackful geht es wirklich darum, auf der einen Seite firmenweit Data Literacy aufzubauen, und zwar gesteuert. Und dann aber, das ist wirklich unser Fokus, Menschen in diese Datenberufe zu qualifizieren. Und hier haben wir Ausbildungsprogramme für den BI-Analyst, den Data-Analyst, den Data-Scientist und den Python-Programmierer. Das sind die Berufe, auf die wir uns dort spezialisiert haben. Und bei uns kann man dann berufsbegleitend, das sind dann so 4- bis 6-monatige Programme, in denen Lernende rund 6 bis 8 Stunden pro Woche investieren. Und in dieser Zeit werden sie in eine Junior-Position dieser Rolle qualifiziert. Und das kann man im Upskilling und im Reskilling sehen. Ein typisches Upskilling-Beispiel ist eine Business-Analystin, die gerade viel mit Excel arbeitet, aber noch nicht Python programmieren kann. Der bringen wir dann Python und die entsprechenden Libraries bei, damit sie dann mit Datenbanken arbeiten kann. Das könnte aber auch ein Controller sein, der weiterhin Finanzcontroller bleibt, aber jetzt ganz andere Möglichkeiten hat. Und was wir gerade wirklich im Zuge der Transformation sehr, sehr viel machen, sind Reskilling-Programme. Da haben wir beispielsweise mit Mercedes-Benz im letzten Jahr 550 Menschen, die in einem nicht-technischen Datenberuf arbeiten, also zum Beispiel IngenieurInnen, qualifiziert, sodass sie jetzt starten können in einem Data Analyst oder Data Scientist Beruf. Und damit beschäftigen wir uns wirklich, Karrieren zu ermöglichen im Corporate Kontext. Und auf der anderen Seite, wenn man gerade arbeitslos, arbeitssuchend ist, kann man bei uns diese Trainings kostenlos über einen Bildungsgutschein über die Agentur für Arbeit machen. Das sind so die beiden Bereiche, in denen wir uns zu Hause fühlen.
Das Ganze dann 4 bis 6 Monate ist halt nicht so mal eben gemacht und dann 6 bis 8 Stunden. Also da braucht man schon einen Arbeitgeber, der es gut fördert. Also Mercedes-Beispiel hattest du ja eben, ne? Oder die genügend Zeit und auch das Durchhaltevermögen. Aber es braucht das, glaube ich, auch, weil es ist, geht halt über das, was man so mit Excel macht, hinaus. Und wenn man es wirklich anwenden möchte, braucht man auch viel Zeit, sich damit intensiv zu beschäftigen, glaube ich auch, ja.
Ich kann vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Ja. Es ist ein Investment, ja. Das kann man so auf jeden Fall sagen, egal von welcher Seite man das jetzt tut. Was viele nicht wissen, und das ist besonders im Mittelstand so, es gibt wirklich Unmengen an Fördermöglichkeiten. Ich will da mal eins hervorheben, das ist das Qualifizierungschancengesetz. Mhm. Da ist es wirklich so, dass man bis zu 100% der Trainingskosten sowie auch des Lohnentgeltes erstattet bekommt. Also die Bundesregierung stellt da wirklich viel, viel zur Verfügung. Je größer das Unternehmen ist, desto weniger Förderung bekommt man, weil man dann davon ausgeht, dass es dort entsprechende Netzwerke oder Budgets auch gibt. Ich glaube, man muss heute halt wirklich anfangen, in die Zukunft zu investieren. Und wenn man selber sich zu einem datengetriebenen Unternehmen entwickeln will und dort auch Geschäftsmodelle drauf aufbauen will, kommt man gar nicht drum rum. Und wenn wir jetzt noch anfangen, in den Fachkräftemangel einzusteigen, dass es diese Menschen, die man braucht, gar nicht gibt, dann müssen wir wahrscheinlich eine zweite Podcast-Folge machen. Aber deswegen kann ich nur sagen, früh damit beschäftigen, aber sich auch anschauen, wie man sich das fördern lässt.
Ja. Und ich wollte die 4 bis 6 Monate mit den Stunden auch nicht, damit keine Angst machen, sondern eigentlich eher auch darauf hinweisen, dass es das auch braucht, glaube ich. Ich gucke mir halt nicht nur ein YouTube-Video von einer Stunde an oder einen LinkedIn-Learning-Kurs von 2-3 Stunden und kann das danach alles. Also es mag vielleicht Leute geben, die da schon tiefer drin sind, aber um zu verstehen, was man macht, braucht es einfach auch Zeit, sich damit intensiv zu beschäftigen. Und es gibt so viele statistische Methoden, die man kennenlernen kann und so weiter, man nach 4 bis 6 Monaten halt höchstens ein Junior ist auf dem Niveau, häufig, genau.
Genau so ist es, ja.
Und das ist zumindest in meiner Erfahrung, ja. Ich kenne jetzt eure Produkte nicht.
Nee, es ist richtig. Also wir sagen auch immer Junior-Level, das ist das, was man erwarten kann. Und was auf der Unternehmensseite enorm wichtig ist, ist, es braucht danach einen, wir reden da immer davon, wenn man jetzt ein neues Schiff baut, ja, dann braucht man aber auch einen Hafen, wo dieses Schiff reinfahren kann. Es bringt dann nichts, wenn die Brücke verschließt, dass der Mast da durchgeht. Das heißt, es braucht auch den Hafen, also eine Abteilung oder Menschen, die sagen, alles klar, ich nehme die Person jetzt an die Hand. Das muss auch gegeben sein. Also deswegen ist das schon ein bisschen mehr als nur wir schulen mal, sondern da muss wirklich eine Strategie dahinter sein, warum ich das tue und was die Leute danach damit machen.
Genau. Ohne die Möglichkeit, es anzuwenden, geht halt viel von dem, was man gelernt hat, in 2 bis 3 Monaten auch wieder verloren. Man kommt schneller wieder rein, aber es geht halt wirklich schnell wieder weg. Das ist richtig. Ihr macht das auch als mit Kohorten, ne, mit also größeren Gruppen, die dann da durchgeführt werden, sodass sie nicht ganz alleine gelassen werden und mit Mentoren, so viel ich weiß.
Genau so ist es also, dass die Trainings starten in der Regel einmal im Monat in Kohorten mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Unternehmen. Und das Besondere ist, dass man halt nicht nur die Lernplattform hat, sondern du hast gerade angesprochen, wir haben ein Mentorenteam, das bei uns hier sitzt. Das sind alles Menschen, die aus dem Data Analytics, Data Science Bereich kommen. Und wenn man als Lernender an den Punkt kommt, dass ich irgendwo nicht weiterkomme, weil ich vielleicht im Code jetzt irgendeinen Fehler habe und ich krieg's einfach nicht raus, da hat man sehr oft eine hohe Frustration und fängt an zu googeln oder geht auf Stack Overflow, etc. Das wollen wir vermeiden. Das heißt, bei uns gibt es dann die Möglichkeit, sich direkt an die MentorInnen zu wenden, um dann dort in Gespräch zu gehen. Und deshalb schaffen wir es auch, wir liegen gerade bei einer Abschlussquote durchschnittlich über alle Trainings bei 91%. Das heißt, über 9 von 10 Menschen, die ein Training starten, das ist wirklich kein leichtes Training, beenden das mit einem Zertifikat. Und das ist das, was uns antreibt und warum wir auch glauben, dass so ein, ja, auch so ein schwieriges Thema wie Datenanalyse, das hört sich erstmal schwierig an, wenn man aber die richtige Unterstützung findet, dann ist das auch was, was man meistern kann.
Sehr gut. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Ist noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe zu fragen, was du auf jeden Fall noch erwähnen möchtest?
Ich glaube, wir haben da schon in Gänze drüber gesprochen. Ich freue mich natürlich über jeden Kontakt, der zustande kommt für Toolbox Datenkompetenz, für Stackfuel, und freue mich aber auch einfach über jeden Austausch zum Thema, Daten und was man da machen kann. Also jeder, der sich engagieren möchte, sehr, sehr gerne melden.
Und zum Abschluss habe ich noch 2 Fragen an dich. Die erste ist, da es ja hier auch um das Thema Lernen geht, ne, du ja auch in deiner Profession Leute dazu aufrufst, Data Literacy zu lernen. Was lernst du denn selber gerade im Moment?
Ja, da würde ich mit 2 Sachen antworten. Ich versuche mich immer zu fokussieren. Privat, im Sport ist es so, ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit Kitesurfen, und ich versuche mich dann immer auf einen Sport zu fokussieren, das ist wirklich Kitesurfen, also da versuche ich sehr, sehr gut zu werden. Im beruflichen Kontext kommt Lernen bei mir gerade eher über das Learning by Doing. Also das heißt, wir haben viele neue Themen und ich muss mich auch in neue Rollen einfügen. Also das heißt, wir sind mittlerweile über 85 Personen, und da muss sich ja jeder in einer neuen Rolle einfinden. Und was ich dort viel mache, ist natürlich Führungskräfteentwicklung für mich selbst oder für auch für unser Managementteam. Und dort arbeite ich mit einem externen Coach und das funktioniert für mich wunderbar. Das habe ich mir schon lange vorgenommen und das jetzt gestartet und bin da sehr, sehr happy und glaube, dass das gut wirkt.
In der Position, ja, ist bestimmt eine gute Entscheidung, kann ich mir vorstellen, ja. Und dann noch, weil ich auch gerne lese und hoffentlich auch ein paar von meinen Zuhörern, hast du noch eine Buchempfehlung, vielleicht auch zu dem Thema?
Ja, ich wurde das lustigerweise demnächst auch schon mal gefragt und hatte dann im Data-Team gefragt, Mensch, was ist denn gerade so the hot shit, ja, was man lesen kann? Und was mir gesagt wurde, ist das Buch Data Inspired von Sebastian Wernicke. Den kenne ich tatsächlich auch. Der war früher mal bei einer Beratungsfirma, mit der wir auch zusammengearbeitet haben zu dem Zeitpunkt. Und der führt schön in das Thema ein, habe ich gehört. Ich habe selber noch nicht gelesen, aber es ist bei mir auf der Bestellliste. Und sobald der Nachttisch das wieder hergibt, wird dieses Buch bestellt.
Ich hätte auch noch zwei Buchempfehlungen. Eines davon wurde mir auch von einem Data Scientist empfohlen. Storytelling with Data von Cole Nussbaum Knaffig, glaube ich, heißt sie. Das ist ziemlich gut zum Thema, ne? Wie muss ich eigentlich Daten aufbereiten, dass sie gut verstanden werden, so dass sie reduziert sind, dass sie nicht knallig bunt sind, sondern dass halt wirklich die wichtigen Sachen farblich hervorgehoben werden sind. Das ist echt gut. Und ich mag noch das Buch Making Numbers Count, das ist auch relativ dünn, wo so die Kernaussage ist, eigentlich können wir gut bis zu der Zahl zählen, die unsere Hand hergibt, also bis 5 und danach ist einfach nur noch viel. Und da sind ganz, ganz viele Analogien und Ideen darin, wie man Zahlen so erläutern kann, dass sie besser verständlich sind. Ne? Wenn ich dir jetzt sage, wie viel Süßwasser auf der Welt ist und das in Litern sage, kann sich das kein Mensch vorstellen. Wenn ich aber sage, stellen wir uns mal so eine 5-Liter-Flasche vor, da drin ist ein Eisklotz und der ist Süßwasser. Und nur das ist als Trinkwasser theoretisch verfügbar, aber es ist halt gefroren. Und auf dem Eisklotz, da ist ein Tropfen drauf. Das ist das verfügbare Trinkwasser, was wirklich verfügbar ist, also nicht gefroren. Dann kann man sich das viel besser vorstellen, als wenn ich jetzt mit irgendwelchen Literangaben rumgehe. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Das fand ich ziemlich cool, das Buch.
Das kommt direkt auf meine Liste. Das hört sich gut an.
Sehr gut. Okay, damit sind wir am Ende der Episode. Vielen Dank, Leo, dass du hier warst. Und ich würde sagen, an alle anderen, bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer Podcast.
Danke, Matthias. Hat mir viel Spaß gemacht.